NDR Info. Redezeit.
Heute die Redezeit Visite zusammen mit Visite im NDR Fernsehen. Mein Name ist Andreas Sperling. Einen schönen guten Abend. Wir reden heute Abend über das Gute und das Böse, wie es landläufig immer heißt, das Gute und das Böse Cholesterin. Ist das Gute wirklich immer nur gut und ist das schlechte Cholesterin immer nur schlecht? Wie steht es um die Grenzwerte? Wann müssen Medikamente helfen und welchen Beitrag kann eine gesunde Ernährung leisten? Das und mehr in dieser Redezeit bis 22 Uhr. Wenn Sie Fragen haben an unsere Experten, wenn Sie mitmachen möchten, können Sie das am Telefon tun. 08000 441 777 08000 441 777, das ist unsere Telefonnummer. Und im Internet ndr.de/redezeit, dort gibt es ein Formular für Ihre Fragen, für Ihre Anmerkungen und Ihre Erfahrungen. Und dort können Sie diese Sendung auch als Video-Livestream sehen, also Radio als Fernsehen im Internet. Und auch auf unserer Facebook-Seite können Sie den Video-Livestream verfolgen und dort auch Ihre Fragen hinterlassen. Bevor ich Ihnen meine beiden Gäste hier im Studio vorstelle, wollen wir mal wissen, was die Menschen in Norddeutschland über das Cholesterin wissen, ob sie regelmäßig ihre Werte kontrollieren und wie wichtig ihnen der Cholesterinwert ist. Thomas Sambol hat sich umgehört.
Ich weiß, dass es wichtig ist und dass mein Arzt darauf achtet, aber ich selbst habe keine Ahnung und verlasse mich komplett auf meine Frau.
Ich habe 240 und das findet der Arzt ein bisschen hoch und ich eigentlich auch. Ich könnte das Naschen, Eis, Sahne und Kuchen einstellen, dann würde sich das vielleicht verringern. Aber da ich schon so alt bin, habe ich da gar keine Lust zu.
Im Grunde achte ich schon darauf, allerdings nicht so, wie soll ich sagen, nicht so akribisch. Ostern habe ich dagegen gesündigt, viele Eier gegessen, vor allen Dingen vom Osterhasen gefärbte, das war sehr schön. Aber ansonsten gucke ich doch auf die Ernährung, dass das viel Frisches ist und auch wenig Zucker.
Ich habe eigentlich einen zu hohen, aber mein Arzt hat sich die Mühe gemacht, das mal zu trennen. Und da mein guter Wert viel höher ist, gleicht es das aus. Dass der zunächst zu hohe Wert, der mir ein bisschen Angst gemacht hat, nachher sich gar nicht als so schlimm herausgestellt, weil die Balance wieder stimmt zwischen dem Guten und dem Schlechten. Also und insofern ist mein Arzt da ganz zufrieden und sagt, da ich keine Risikofaktoren habe, ich rauche auch nicht, brauche ich mir also keine Sorgen machen. Das ist doch auch schön.
Ich würde einfach sagen, dass man sich besser einfach gesund ernährt und nicht so sehr auf solche Werte achtet. Ich denke, man soll sich da nicht verrückt machen und sich versuchen, möglichst gesund zu ernähren. Das ist, glaube ich, schon die beste Art, wie man gesund bleibt auch. Aber Cholesterin jetzt, ich finde, manchmal macht man ein bisschen viel Drama.
Bloß nicht verrückt machen, ja, aber trotzdem wachsam und aufmerksam sein, selbst wenn man wieder einer Herr eben in der Umfrage da voll auf seine Ehefrau vertraut. Wir reden über den Risikofaktor Cholesterin in der Redezeitvisite heute Abend und ich begrüße zwei Fachleute bei mir im Studio. Professor Dr. Johannes Dahm ist Internist und Kardiologe am Herz- und Gefäßzentrum in Göttingen. Er war eben auch schon zu Gast in der Visite im NDR Fernsehen, ist jetzt zu uns gekommen, um hier noch weiter Fragen zu beantworten. Und neben ihm sitzt Dr. Matthias Riedl, ärztlicher Direktor der Schwerpunktpraxis Medicum hier in Hamburg, einer der drei Ernährungsdocs aus dem NDR Fernsehen. Ihnen beiden ganz herzlich willkommen hier in der Redezeit. Professor Dahm, geben Sie uns doch am Anfang noch mal ein bisschen Nachhilfe. Wozu brauchen wir Cholesterin? Was ist das? Was macht das?
Ja, Cholesterin ist ein Zellbaustoff und wir brauchen den, um unsere Zellwände sozusagen aufrechtzuerhalten. Und das war es eigentlich schon.
Das ist aber durchaus ein positiver Effekt. Meistens spricht man ja über Cholesterin als negativen Faktor, nämlich wenn die Werte zu hoch sind. Reicht es denn, regelmäßig sein Gesamtcholesterin zu kennen oder ist es unverzichtbar, da die Einzelwerte zu bestimmen?
Ja, ich würde es mal vergleichen mit einem Eisberg. Das Cholesterin ist wirklich nur die Eisbergspitze. Wenn ich jetzt das ein bisschen unter die Oberfläche gucke, dann bin ich beim HDL, also bei dem vermeintlich guten Cholesterin, oder beim LDL, dem vermeintlich schlechten Cholesterin. Und dann verbirgt sich darunter noch ein ganz, ganz großer Eisberg, den wir auch ganz einfach in manchen Patienten oder in manchen Menschen uns ganz genau angucken, um sein Atherosklerose-Risiko, also sein Verkalkungsrisiko, genau einschätzen zu können.
Also weitere Blutfettwerte, über die wir nachher in der Sendung auch noch sprechen werden.
Genau.
Nun gucken ja alle vor allem auf das sogenannte schlechte, das vermeintlich schlechte Cholesterin, das LDL-Cholesterin. Wie kommt es denn, dass dieser Stoff nun gerade Plaques in den Gefäßen absetzt und dort zu einer Verkalkung führt? So sagt man ja. Was passiert da genau? Wissen Sie das?
Ja, der Mechanismus, und das ist so die am besten oder am meisten akzeptierte Theorie, ist, dass das LDL-Cholesterin im Blut zirkuliert, weggefischt wird sozusagen von dem guten HDL, im Regelfall guten HDL, und auch die Gefäßwand durchströmt, aber dann auch wieder aus der Gefäßwand rausgeht. Und es wird quasi in der Gefäßwand verbleibt es, wenn es oxidiert. Was heißt das? Das ist eine chemische Reaktion, die unter vermehrten oxidativen Stress stattfindet. Was ist oxidativer Stress? Das ist zum Beispiel Rauchen, das ist schlechte Ernährung. Also negative Einflüsse, die dann eben dafür sorgen, dass das LDL in der Gefäßwand bleibt, als Fremdkörper quasi dann vom Körper dann mehr oder weniger akzeptiert wird, eingemauert wird. Und solange es unter sicheren Bedingungen als sogenannte Ablagerung, Plaque in der Wand ist, kann auch eigentlich nicht groß was passieren. Natürlich darf es nicht so weit anwachsen, dass nicht mehr genug Blut durch dieses Gefäß, also durch diese Ader, strömen kann.
Da haben Sie nun auch schon einige Risikofaktoren genannt. Dr. Riedl, was sind denn, ganz banal gefragt, die Folgen eines zu hohen Cholesterinwerts?
Ja, die im Wesentlichen, was wir jetzt auch gerade schon gehört haben und auch im Film gesehen haben, die Arterienverkalkung. Da muss man natürlich auch bedenken, dass andere Risikofaktoren damit auch noch eine Rolle spielen. Es ist eben nicht nur das Cholesterin, sondern es ist Bewegungsarmut, es ist auch psychosozialer Stress, den viele Menschen haben, und Bluthochdruck oder auch Diabetes, um ein paar zu nennen, aber auch Übergewicht selber fördert auch solche entzündlichen Veränderungen in den Gefäßen. Und dieses Ganze macht eine Gemengelage, die dann nachher das Rohr letztlich verkleben.
Sie haben ja als Ernährungsmediziner sehr viel mit Patientinnen und Patienten zu tun, die sich nicht optimal ernähren oder die versuchen, durch eine bessere, gesündere Ernährung auch gesünder zu leben. Welche Rolle spielt bei Ihnen da in der täglichen Praxis der Cholesterinwert?
Eine große. Weil letztlich ist es ja so, dass wir hier in Deutschland eigentlich den Herzinfarkt oder den Schlaganfalltod sterben, wenn es nicht der Krebs ist. Aber im Wesentlichen ist das sind unsere Haupttodesursachen. Deshalb gilt eine Erhaltung der Lebensqualität und auch eine Lebensverlängerung einfach in die Richtung, die Risiken für die Arterienverkalkung zu minimieren. Und dabei steht das Cholesterin auch im Bewusstsein der meisten Menschen ganz vorne an, mit dem Blutdruck zusammen.
Und würden Sie als Ernährungsmediziner nun sagen, dass durch eine gesunde Ernährung in den allermeisten Fällen der Einsatz von Medikamenten verhindert werden kann? Nicht so ganz.
Genau. In fortgeschrittenen Fällen, wo also wirklich, das haben wir auch im Film ja gesehen, wo so eine schwere Arterienverkalkung besteht und vielleicht sogar auch schon Herzinfarkte und Schlaganfälle stattgefunden haben, kommen wir am Statin einfach nicht vorbei. Das muss man so sagen. Viele Patienten
kommen. Statine sind Cholesterinsenker.
Genau, an den medikamentösen Cholesterinsenkern. Und viele Patienten kommen zu mir und sagen, ich will keine Chemie. Da muss ich dann auch Überzeugungsarbeit leisten, wenn sie trotzdem hochgefährdet sind, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen. Das beides schließt sich ja nicht aus. Man kann ernährungstherapeutisch rangehen und Medikamente einsparen vielleicht und in milderen Formen, wo wir nicht unbedingt die Cholesterinsenker bräuchten, da können wir vielleicht manchmal mit Ernährungstherapie zum Erfolg kommen.
Unser erster Anrufer ist in der Leitung, Ortwin Funke aus Mülheim an der Ruhr ist das. Und schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Funke, was können wir für Sie tun?
Mich interessieren die Sollwerte LDL, HDL, der Quotient und die Werte der Triglyceride, weil ich vor 10 Jahren einen Schlaganfall hatte.
Ja, also LDL, HDL, welche Grenzwerte, welche Richtwerte sind da wichtig, sind da erforderlich? Nach welchen Grenzwerten sollte man sich richten?
Ja, man kann das gar nicht so absolut fassen. Ich hatte es gerade auch schon in der Sendung gesagt, wenn Sie Festgelegt haben sich eigentlich nur die amerikanische und kanadische Gesellschaft mit einem LDL über 190, das dann auch im Gesunden von vornherein zu bekämpfen. Ich kenne aber durchaus auch Patienten, die mit 150, 160 ohne weitere Risikofaktoren, denen ich kein Cholesterin gebe, aber ich schaue genau kein Cholesterinsenker gebe, aber ich schaue genauer hin. Viel wichtiger ist für mich als Kardiologe und Angiologe ist die Genetik. Ich versuche also die Genetik zu erfassen, wenn zum Beispiel der Vater, die Mutter als Nichtraucher schon mit 50, 60, also sehr früh an einem Gefäßleiden gestorben sind oder die Geschwister, vielleicht sogar jüngere Geschwister, schon Bypass-Operationen über sich ergehen lassen mussten, dann schrecke ich natürlich hoch und dann muss ich solche Cholesterinwerte anders einschätzen, als wenn der Patient oder derjenige, der mit erhöhten Werten eben kommt, gar nichts hat, wo jetzt meinetwegen im Gefäß-Ultraschall überhaupt keine Veränderungen zu sehen sind. Das sind also im Wesentlichen die Methoden.
Das heißt, Dr. Riedel, man muss sich die Patientengeschichte schon sehr genau angucken.
Genau. Da ist zum Beispiel, wenn eine 80-Jährige mit einem erhöhten Cholesterin, mit fast keinem oder geringen Arterienverkalkungen zu mir kommt und die hat ein erhöhtes Cholesterin, dann kann das auch so bleiben. Denn das hat in den letzten Jahrzehnten ja gezeigt, dass sie dazu gar nicht neigt. Dann können wir wirklich zurückhaltend sein.
Da war ja auch in der Umfrage die eine Dame, die sagt, ich bin jetzt schon relativ alt und möchte eigentlich jetzt auf Kuchen, Sahne, Eis nicht mehr verzichten. Würden Sie dann sagen, ist okay?
Muss auch keiner, ja genau. Auch gerade wenn man älter ist und wenn man noch nie einen Herzinfarkt hatte und auch nicht im Risiko steht, dann sollte man auf sowas auch nicht verzichten. Aber vielfach geistert ja auch in der Bevölkerung noch herum, wir muss dann irgendwie auf Sahne oder auf Eier noch verzichten. Und da geistert ja auch noch viel Falsches rum.
Da ist noch die Geschichte vom Frühstücksei.
Richtig, die Geschichte vom Frühstücksei, die ist ja immer noch nicht ganz tot. Und cholesterinsenkende Ernährung kann richtig lecker sein.
Das bedeutet, nennen Sie mal ein kurzes Beispiel.
Also viele Menschen glauben immer beispielsweise Nüsse, da gibt es eine Höchstmenge für. Das ist völlig falsch. Nüsse haben eine cholesterinsenkende Wirkung. Bei der täglichen Einnahme einer Handvoll Mandeln beispielsweise ist das schon durchaus messbar. Und es gibt für Nüsse kein oberes Limit. Das ist Eiweiß, das sind gesunde Fette, das sind Ballaststoffe, macht satt. Und das ist also ein super Naturtherapeutikum, was man einsetzen kann, gerade bei leichten erhöhten Cholesterinwerten ohne schwere Arterienverkalkung und ist auch noch lecker.
Professor Dahm, kommen wir nochmal zurück zu den Einzelcholesterinwerten LDL, HDL. Diese Zielwerte oder Grenzwerte sind ja im Laufe der Jahre auch mehrfach angepasst worden, nach unten korrigiert worden. Warum?
Ja, weil man immer wieder Studien veranstaltet hat. Also man hat eine Bevölkerungsgruppe, eine Patientengruppe so therapiert oder eben mit Placebo therapiert und dann hat man gesehen, dass in der behandelten Gruppe, die meinetwegen aggressiv mit sehr niedrigen LDL-Werten behandelt wurde, dass da weniger Herzinfarkte und solche Komplikationen auftreten. Ich glaube, dass das aber nicht unbedingt das Problem wirklich tatsächlich löst, weil wenn ich das jetzt mal vergleiche hier jetzt auf die Region in Schleswig-Holstein, ich nehme da ein Dorf und behandle da das, sättige da das Trinkwasser mit Statinen auf, also mit Cholesterinsenkern und ich nehme ein Nachbardorf, ähnlich strukturiert und macht da keine, sättige da das Wasser nicht auf, dann wird sicherlich in der Gruppe oder in dem Dorf, wo die Cholesterinsenker im Trinkwasser sind, werden wahrscheinlich weniger am Herz-Kreislauf-Tod sterben. Aber ich tue auch ganz, ganz vielen wahrscheinlich Unrecht, weil die brauchen kein Statin. Das heißt also, wir Ärzte und Wissenschaftler müssen einen besseren Job machen, die Patienten oder denjenigen besser zu beschreiben, der tatsächlich vom Statin profitiert. Und das ist als Antwort auf Ihre Frage, Cholesterin, LDL-Senkung unter so niedrig wie möglich, wie das hier in Europa in den Leitlinien steht, oder aber in Amerika, die also diese Maßgabe gar nicht angenommen haben, sondern nach wie vor sagen, um 50% senken, wenn man ein Ereignis erlitten hat, also einen Herzinfarkt erlitten hat, um 50% das LDL senken, das reicht aus. Ich glaube, dass es individuell verschieden sein wird.
Ich glaube, um die Frage Statine, ja oder nein, geht es auch unserer Anruferin Ursula Kagermeier, die aus Wandlitz anruft. Schönen guten Abend, Frau Kagermeier.
Ja, guten Abend. Das ist sehr schön, dass ich Sie da erreiche. Und zwar, also wie gesagt, ich soll Statine nehmen, haben mir Ärzte gesagt, aber ich weigere mich so ein bisschen dagegen. Obwohl ich nur viele Sachen schon erlitten habe. Und zwar, ich habe einen Hirninfarkt gehabt und habe einen Venenastverschluss gehabt. Und die Halsschlagadern sind nachgeguckt worden, aber wie gesagt, da ist eben auch eine Plaqueablagerung und nun sagte der Angiologe auch, sie müssen Statine nehmen. Aber weil ich schon so viele Medikamente nehme, weigere ich ein bisschen mich dann. Hm. Und da gibt es dann auch dieses HDL, wenn ich Ihnen das sagen kann, das ist 211 mmol. Da sagte man, das müsste ein Zielwert von 1,2 sein. Und das LDH ist 319 und müsste einen Zielwert von 1,8 haben. Angefangen hat alles nach meinem Brustkrebs. Da bekam ich zuerst die Thrombose in die Beine. Dafür bekomme ich jetzt ein ASS, was ich einnehme. Und ja, dabei ist es jetzt stehen geblieben.
Dann gehen wir das mal an Professor Dahm. Was können Sie der Anruferin raten?
Also man kann ja schwer jetzt die Situation genauestens einschätzen, aber Ihr Hinweis, dass Sie in der Halsschlagader Ablagerungen haben, das rechtfertigt die Cholesterinsenkergabe, damit diese Ablagerung nicht weiter wächst oder möglicherweise einreißt unter einer Blutdruckspitze und zu einem Gefäßverschluss führt. Deswegen hat Ihr Angiologe eigentlich recht, Ihnen das zu geben. Natürlich muss man jetzt alles differenziert sehen. Hirninfarkte werden auch sehr häufig von Gerinnseln, die mehr oder weniger im Herzen gebildet werden, bei einer Rhythmusstörung werden verursacht und sind nicht unbedingt eine Aderverkalkung. Das heißt also, man muss das bei Ihnen so ein bisschen abwägen, aber die Tatsache, dass Sie Ablagerungen in den Halsschlagader haben, würde mich auch dazu bringen, Ihnen einen Cholesterinsenker zu geben. Und vielleicht reicht aber bei Ihnen auch eine niedrigere Dosis, ohne dass Sie in den Bereich von Nebenwirkungen kommen.
Und die Frage ist dann ja eben auch immer die der Ernährung. Das ist ja möglicherweise auch erstmal der erste Schritt, die Lebensweise, die Ernährung. Was kann man durch einen gesunden Lebensstil erreichen? Dr. Riedl, wenn die Patienten zu Ihnen in die Praxis kommen und Sie diagnostizieren den erhöhten Cholesterinwert, hohen LDL-Wert, was ist der erste Ratschlag?
Also die Faustregel ist, je mehr Gewicht man abzunehmen hat, desto besser auch für den Cholesterinspiegel und desto größer die Chancen, dass man den Cholesterinspiegel auch wieder in normale Rahmen zurückdrängen kann. Und wir erleben bei den Patienten, die nicht unbedingt eine genetische Störung haben in diesem Bereich, da erleben wir, dass wir einen Großteil der Patienten erreichen mit mehr Bewegung. Das bringt unter Umständen 10%. Aber auch Ernährung kann 10, 15, 20, manchmal mehr Prozent bewirken, wenn denn das Übergewicht und die falsche Ernährung die Ursache ist. Und die falsche Ernährung ist ja so weit verbreitet, dass wir damit häufig ins Schwarze treffen. Wir gehen mal davon aus, dass ein Großteil der Erkrankungen, die wir in den Praxen haben, auch tatsächlich über die Hälfte mit ernährungsbedingt sind. Und deshalb können wir damit auch viel tun.
Haben Sie den Eindruck, dass Medikamente, also Statine, eigentlich in vielen Fällen zu früh verordnet werden?
Ach, das erlebe ich eigentlich nicht. Was allerdings nicht ausgereizt wurde mit den Menschen, das ist ja immer, also ein erhöhter Cholesterinwert ist auch immer eine Chance, darüber zu sprechen, was läuft hier falsch in meinem Körper. Das ist ja auch ein Ausdruck einer nicht angepassten Ernährung und dann muss man darüber reden. Vielfach wird dann einfach sich darauf beschränkt, ja, essen Sie weniger Fett oder wegen der Eier und naja gut, und dann sind die Werte immer noch so natürlich. Die Ernährungsempfehlungen, die vielfach gegeben werden, sind einfach falsch. und deshalb bewirken die auch nichts. Aber wir müssen diese Chance nutzen, mit den Menschen über ihre Ernährung zu reden.
Das müssen wir uns jetzt nochmal genauer sagen. Die Ernährungsempfehlungen, welche? Welche Ernährungsempfehlungen sind falsch?
Ja, also ganz klar, die Ernährungsempfehlung Eier, klar enthalten Eier Cholesterin, aber wir wissen aus jüngsten Studien, dass die Eier den Cholesterinspiegel mehr oder weniger nicht beeinflussen und das Nahrungskolesterin ist auch nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich die Fettleber, das ist das erhöhte Bauchfett, das wir ansammeln bei Übergewicht, das ist Bewegungsarmut und das ist eine, das muss man klar sagen, eine Gemüse- und nussarme Ernährung. Wir können mit Pflanzen eine Cholesterinsenkung bewirken. Pflanzen enthalten sekundäre Pflanzenstoffe und diese sekundären Pflanzenstoffe, die helfen uns bei der Cholesterinsenkung. Das nutzen wir zu wenig, wenn man bedenkt, dass der bundesdeutsche Mann rund 100 Gramm Gemüse am Tag zu sich nimmt. Das ist ungefähr ein Fünftel oder ein Sechstel von dem, was er essen sollte. Dann ist da unheimlich viel Potenzial.
Ist das ein Ansatz, den Sie auch entsprechend verfolgen, Professor Dahm?
Ja, exakt. Wir könnten uns zusammentun, obwohl ich muss ein wenig hinsichtlich der cholesterinarmen Diät, möchte ich doch noch mal darauf hinweisen. In den letzten Jahren ist ja auch oft von der Cholesterinlüge gesprochen worden. Das heißt also, wir haben jetzt, ich glaube, 25, 30 Jahre lang den Menschen die Eier verboten und die die Butter verboten. Wir wissen heute, dass das Cholesterin, was über die Nahrung aufgenommen wird, nicht Aderverkalkung verursacht, sondern das ist eher ein genetischer Prozess. Das ist ganz dominant. Also nicht jeder hat die gleiche genetische Anlage. Als Beispiel Helmut Schmidt ist, obwohl er, und da sind wir eigentlich schon beim zweiten Thema, eines der dominantesten Risikofaktoren ist eben das Rauchen. Ich hatte es gerade schon angedeutet und Helmut Schmidt ist trotzdem sehr alt geworden. Aber nicht jeder hat eben die Genetik von einem Helmut Schmidt. Es gibt die sogenannten Anti-Helmut Schmidts, die eben dann, wenn wie auch in dem Filmbeitrag, dann auch schon mit 50 hier und da mehr oder weniger ein Gefäßbild wie ein 80-Jähriger haben. Die versterben dann auch sehr früh. Mein Therapieansatz ist exakt genau der gleiche, dass ich also den Patienten rate, sich fernzuhalten vom Zucker und insbesondere der Fructose und eben in Mehrfachkettenform den Kohlenhydraten ab mittags, weil nämlich dadurch entsteht die Fettleber. Hintergrund hierfür ist dann, dass man das Insulin dann steigt und man sich selbst mästet quasi. Man muss gar nicht mehr viel essen, sondern man bleibt dann auch dick. Der Blutdruck steigt dann und das ist eben dann der dritte wichtige Risikofaktor für das Stattfinden von Gefäßkomplikationen. Als Beispiel der akute Myokardinfarkt, also Herzinfarkt, wo nach wie vor 50% in den ersten 30 Tagen bis 3 Monaten an diesem akuten Herzinfarkt sterben und der kann eben entstehen, wenn in dieser Ablagerung die Deckkappe durch Entzündung, wenn die Deckkappe dann einreißt und eben der akute Gefäßverschluss dann eben den Herzinfarkt verursacht. Nicht? Und den müssen wir versuchen zu verhindern.
Ich begrüße einen weiteren Anrufer bei uns in der Leitung. Das ist Walter Behre, der aus Wolfenbüttel anruft, schon ein bisschen gewartet hat. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Behre, Ihre Bitte Frage.
Eine Frage an den Professor, und zwar, mein Cholesterinwert ist extrem hoch. Der war schon über 500 und beim letzten Laborblatt vom 6.3. diesen Jahres war der noch auf 400. Und jetzt ist festgestellt worden, bei diesen alle zwei Jahre diesen Gesundheitscheck, den man beim Hausarzt machen kann, ist das festgestellt worden, dass der so hoch ist. Also gehe ich mal davon aus, dass dieser Cholesterinwert schon länger so hoch ist. Und durch Zufall hat man jetzt festgestellt, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Aber ob das jetzt der Auslöser des hohen Cholesterinwerts ist, das würde mich mal schon interessieren, weil ich muss jetzt ca. 100 Tabletten nehmen für diesen Schilddrüsenunterfunktion, dann wird nochmal ein Bluttest gemacht und bin ich ja mal gespannt, ob sich der Wert wieder normal ist für diesen Schilddrüsenwert, weil der liegt bei 7,05 und ob dann der Cholesterinwert von über 400 runtergegangen ist.
Gebe das weiter.
Also das kann man von hier aus jetzt nicht so beurteilen, aber Sie haben es ja schon angesprochen, eine Unterfunktion der Schilddrüse, die aber dann mit Tabletten sozusagen behandelt wird. Wenn noch eine Unterfunktion da ist, kann das durchaus den Cholesterinwert beeinflussen, aber ich würde jetzt gar nicht auf den Cholesterinwert so abzielen. Sie haben wahrscheinlich doch ein Füllhorn an verschiedenen jetzt Erkrankungen, die sich miteinander auch beeinflussen und deswegen müssten Sie internistisch und vielleicht auch durch einen Hormonspezialisten dann diesbezüglich mal genauestens untersucht werden.
Herr Behre, das ist so eine Frage, die wir im Detail hier in dieser Sendung nicht klären können. Eine Ferndiagnose ist immer schwer möglich. Aber ich denke, wenn Sie einen Facharzt nochmal aufsuchen, genau, wird der Ihnen in dem Fall weiterhelfen.
Vielleicht noch als,
ja,
Tipp.
Also, Dr. Riedel.
Das Cholesterin war ja hier sehr, sehr hoch. Ja. Wenn das trotz Normalisierung der Hormone nicht besser wird, was ich jetzt auch genau wie Herr Dahm bezweifle, da gibt es auch Lipidologen, also Blutfettärzte, wenn der Hausarzt damit nicht zu Rande kommt, einmal zu einem Lipidologen, einem Blutfettarzt gehen.
Wie findet man die?
Die findet man im Internet, aber der Hausarzt wird ihn sicher an einen verweisen. Jede Stadt hat mehrere. Und da muss man gucken, was man da noch machen muss.
Jetzt ist Gerd Schult aus Bremen am Telefon. Auch Ihnen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ihre Frage bitte.
Ja, es geht auch wiederum natürlich ums Cholesterin. Und ich habe seit einem halben Jahr ein neues Präparat verschrieben bekommen zu meinen Statinen, die ich nehme. Ich nehme also 40 Milligramm Pravastatin. Und weil der LDL-Wert eben auch auf diese Marke 70 gesenkt werden soll, weil ich eben koronare Herzprobleme habe. Und jetzt ist eigentlich die Frage, ist das eigentlich sinnvoll? Das ist ein Präparat, das heißt Erzetrol. Nach einem Vierteljahr wurde mal eine Blutanalyse gemacht und da war also signifikant, finde ich, der LDL-Wert, zumindest nach Einnahme eines Vierteljahres, nicht weiter gesunken, sondern der ist jetzt bei 103. Und jetzt ist die Frage, ist das eigentlich sinnvoll, das weiter zu verwenden oder kann man darauf verzichten?
Die Frage gebe ich an Professor Dahm weiter.
Ja, ich glaube schon. Also das ist ein sogenannter Resorptionshemmer. Heißt so viel wie das Cholesterin, das nimmt blöderweise im Körper, wird das ausgeschieden über den Stuhlgang, wird aber dann auch wieder aufgenommen. Und das unterbricht dieses Erzetrol. Und die Studienlage ist eigentlich seit ein, zwei Jahren relativ klar, dass bei denen, die nicht in dem Zielbereich sind, so wie Sie mit einer Herz-Kranzgefäß-Erkrankung, dass man das zusätzlich nimmt. Ich würde es vielleicht jetzt mal so ausdrücken, dass es nicht weiter gesunken ist, kann man vielleicht auch so ausdrücken, es ist nicht weiter gestiegen, obwohl sie älter geworden sind und sich vielleicht weniger belasten oder meinetwegen auch sich anders ernähren. Das Pravastatin ist sicherlich eines der schwächsten Cholesterinsenker und es ist, glaube ich, möglicherweise dann sinnhaft, wenn man dann das Pravastatin durch ein potenteres Medikament, so dass sie dann in den Zielbereich kommen. Aber auch das kann hier nicht unbedingt mehr oder weniger entschieden werden. Nicht?
Wenn wir jetzt von Statinen sprechen, Professor Dahm, das ist ja nur der Dachbegriff, der Überbegriff, ja, für diese Medikamente. Welche Auswahl haben Sie denn da?
Ja, wir haben verschiedenste Medikamente, sehr modern oder sehr viel verschrieben wird. Also das Simvastatin, was das als zweites Präparat, das Atorvastatin, was im Niedrigdosisbereich dann noch mehr Effekte zeigt. Pravastatin ist das erste überhaupt auf dem Markt gewesene, was aber auch die schwächste Wirkung hat. Wir haben jetzt das Rosuvastatin, was auch im Niedrigdosisbereich enorme Effekte hat. Und das sind im Wesentlichen so die Statine. Man darf nicht vergessen, vielleicht kann ich die Frage schon von einem Zuschauer oder Zuhörer schon vorwegnehmen. Es gibt auch pflanzliche Statine, das ist das sogenannte roter Reis oder Movicol, hat genau die gleiche Statinwirkung wie echte Statine, weil man nämlich bei einem Statin muss man immer beachten, dass es interagieren, sprich, es reagiert im Körper ganz unterschiedlich. Es reagiert auf jeden Fall, es verträgt sich nicht mit der Einnahme von Grapefruit, auch nicht Grapefruit in Form von Bier-Flavors oder wie auch immer. Und als zweites, man darf auch nicht Johanniskraut zu den Cholesterinsenkern einnehmen. Und da der rote Reisextrakt eben aus dem Reformhaus quasi.
Also das ist fermentierter Reis.
Fermentierter weißer Reis. Das ist also auch ein pflanzliches Statin, hat aber genau die gleichen Nebenwirkungen. Wenn ich also Johanniskraut oder Grapefruitsaft dazu trinke, dann komme ich sehr schnell in giftige Dosenbereich, also toxische Dosen des Statins, was das rote Reis eben auch ist.
Dr. Riedl, ist es oft so, dass Patientinnen und Patienten solche Statine dann ein Leben lang nehmen müssen?
Ja, wer eine richtig schwere Arterienverkalkung hat und hoch im Risiko ist, dem würde ich auch dringend raten, davon abraten, es abzusetzen. Man provoziert damit einfach eine Verkürzung des Lebens. Was jetzt nicht heißt, dass man auch seine Ernährung verbessern kann. Wir haben in Deutschland eine zu hohe Kohlenhydratzufuhr, insbesondere auch im Zuckerbereich, und das muss ausgetauscht werden durch eine angepasstere Ernährung. Da ist vielleicht der Hinweis für alle interessant, wenn man Naturvölker untersucht, welche Erkrankungen die haben, dann haben die andere Erkrankungen, die haben aber häufig wenig Arterienverkalkung, und bei denen ist Arterienverkalkung selten, bei uns ist es häufig, und das liegt einfach an der pflanzenbetonten Grundnahrung. Und da müssen wir hin, ein Stück weit zumindest, weg von den vielen Kohlenhydraten, weg vom Zucker. Die fördern tatsächlich für uns die Arterienverkalkung.
Aber da sprechen wir jetzt über die Risikofaktoren, wir sprechen über Ernährung, über zu wenig Bewegung. Wie ist denn das, Professor Dahm, mit den Genen, die genetische Veranlagung? Es gibt ja auch diese familiäre Hypercholesterinämie, die in Familien verbreitet ist und auch weiter vererbt wird.
Ja, wir wissen, wir können die ja auch weiter untersuchen, und die eine solche familiäre Form aufweisen, die müssen also hochdosiert und wenn sogar dann nicht im Zielbereich, dann auch mit diesen neuen PCSK9, das ist also eine neue Gattung an Medikamenten, die gespritzt werden, das ist auch in dem Film kurz angeklungen. Diese familiären Hypercholesterinämien, da stirbt man dann deutlich früher, wenn die nicht bekämpft wird. Und es wäre dumm, wenn man da dann sich dem widersetzt und einfach dem Schicksal sich selbst übergibt.
Also Sie verweisen auf den Film. Das ist der Film, der vorhin bei den Kollegen der Visite im NDR Fernsehen lief. Sie waren ja dort auch zu Gast. Ja. Das kann man sich ja auch in der NDR Mediathek gerne nochmal angucken. Jetzt ist meine Kollegin Silvia Buckel bei mir im Studio. Sie hat in unseren Mail-Briefkasten geguckt heute Abend, wo wir auch sehr viele Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen haben. Was sind denn die meistgestellten Fragen?
Genau, wir müssen auch noch mal ein bisschen weiter über Ernährung sprechen, denn dazu gibt es viele Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Aber zunächst mal eine ganz schlichte Frage einer Hörerin über Facebook. Welche Anzeichen weisen denn überhaupt darauf hin, dass zu viel Cholesterin im Körper ist? Also wann muss ich mir eigentlich überhaupt Gedanken machen über so etwas?
Das ist ja eine schleichende, stille Gefahr wahrscheinlich, ne?
Das ist jetzt mal eine ganz schlichte Frage. Ja. Ich hoffe, Sie können sie so einfach beantworten.
Erhöhtes Cholesterin macht keine Beschwerden. Das ist das Tragische. Es gibt ganz selten mal Hautveränderungen, aber die sind doch eher selten. Erhöhtes Cholesterin ist halt der stille Killer. Mhm. Da macht ja sogar Bluthochdruck noch mehr Beschwerden. Da kann ich auch mal Kopfschmerzen machen. Mhm. Aber das merkt man so nicht. Man muss sich einfach checken lassen.
Mhm. Okay, welche Rolle spielt die Ernährung? Ist schon drüber gesprochen worden, aber ich würde ganz gern trotzdem noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen. Rainer Bulliter aus Braunschweig schreibt uns, und er spricht so ein bisschen Risikofaktor Gewicht, Übergewicht, Fettleibigkeit an und sagt, naja, also mit zunehmendem Alter über 60 wird es ja trotz bewusster Ernährung immer schwieriger, schlank zu bleiben. Und inwieweit kann man denn mit Ernährung überhaupt den Cholesterinspiegel senken? Sie hatten das schon ein bisschen angesprochen. Er will aber wissen, kann ein Komplettverzicht, zum Beispiel auf Süßigkeiten, den Cholesterinspiegel nochmals erheblich senken? Also er treibt schon Sport, isst kein Junkfood und sagt, er ernährt sich einigermaßen bewusst, aber es reicht offensichtlich noch nicht so ganz aus. Also Sie sprachen Süßes ja auch schon an. Was macht das tatsächlich aus? Da gehen auch noch andere Fragen in die Richtung. Also wie schnell steigt oder sinkt der Cholesterinspiegel, wenn ich tatsächlich jetzt was mache an der Ernährung? Also ein Hörer schrieb uns, er hat einen Urlaub in Südtirol gemacht und prompt war sein Cholesterinspiegel sehr viel höher wieder, obwohl er da Skilanglauf gemacht hat. Also wie steht das in Zusammenhang? Kann man das so unmittelbar beeinflussen durch Ernährung?
Also ich glaube, Herr Riedel, der Ernährungsmediziner, hat vollkommen recht, auf die Fruktose und auf den Zuckergehalt hinzuweisen. Ich möchte als jemand, der die Patienten eben von Seiten der Aderverkalkung sieht, möchte ich nochmal darauf hinweisen, man muss sich nicht zu sehr jetzt durch diese Zuckerrestriktion, also weniger Zucker zu sich nehmen, weniger Obst essen und dann eben auch ab mittags möglichst Kohlenhydrate beschränken und viel Nüsse, von mir aus auch Fleisch und Fette zu sich nehmen, da muss man nicht zu sehr auf das Cholesterineffekte beobachten, sondern man nimmt insgesamt, wenn man dann auch sich bewegt und auch mal die Grenzen austestet, das muss gar nicht lang sein. Ich sage meinen Patienten immer, sie gehen doch bestimmt auch mal duschen. Dann gehen sie doch vom Duschen 10 Minuten aufs Ergometer und sucht die Luftnot. Also ich versuche meinen Patienten beizubringen, dass sie nicht die Luftnot meiden sollen, sondern wie ein Sportler, weil das ganze Leben ist nun mal ein Sport, eben nur auf einem anderen Niveau wie ein Olympionik, dass er durchaus die Luftnot suchen soll. Und wir haben da sehr, sehr gute Effekte, dass dadurch die Empfindlichkeit für Insulin wieder entsteht. Und diese ganze Geschichte, die Herr Riedel auch dargestellt hat mit dem Zucker, also mit der Fructose und dann Leberzellverfettung, dadurch erhöhte Entzündungsneigung und dadurch diese Unterstützung der Atherosklerose, das hat dann...
Also es hängt alles zusammen, man kann es eigentlich nicht so trennen.
Ja, man kann eigentlich Gefäßkrankheiten, wir haben auf der einen Seite das LDL, das haben wir ja ganz am Anfang schon angesprochen, als mehr oder weniger Ablagerungsverursacher, aber ohne Entzündung kann man sich das gar nicht weiterdenken. Also Atherosklerose ohne Entzündung kann man wirklich nicht weiter verfolgen. Also man muss das Ganze als Ganzes nehmen.
Vielleicht noch ein Tipp für die Zuhörerfrage. Ja. Viele Menschen unterschätzen die Masse an Zucker, die wir durch Fertigprodukte zu uns nehmen. 80% der Produkte im Supermarkt sind dramatisch verzuckert. Das heißt, wer Fertigprodukte im Portfolio seiner Ernährung hat, der nimmt automatisch schon, obwohl er keinen Kaffee mit Zucker zu sich nimmt, zu viel Zucker zu sich. Das heißt, Fertigprodukte meiden, solange sie in Deutschland noch so hoch mit Zucker belastet sind. Mhm. Und gute Fette, und davon darf es richtig mehr sein, mal als Beispiel. Und da gehen wir, gerade wir Norddeutschen, viel zu sanft mit Fett um. In den Studien, wo wir auch Effekte haben durch gute Fette, da ist gearbeitet worden mit 1 Liter pro Nase und pro Woche Olivenöl. Und das sind die Mengen, die man am Mittelmeer eben auch zu sich nimmt. Und da haben wir weniger Arterienverkalkung.
Okay, jetzt muss ich da aber genau nochmal...
Diese typische Mittelmeerkost, wo Sie gerade sagen, am Mittelmeer. Ist das so der grobe Tipp an alle, sich an die Mittelmeerkost zu halten? Professor Dahm nickt da auch schon.
Ja, genau, da sind wir auch. Genau.
Gibt es gute Studien? Sehr gute Studien, auch aus den letzten Jahren. Sie hatten es schon angesprochen, das Olivenöl, aber die mediterrane Kost ist also wirklich sehr, sehr gut.
Aber dazu kann noch Fleisch gehören.
Natürlich. Mit Fisch und Fleisch, auch mit Nüssen, die kann ich immer nur wieder anpreisen. Ja. Und wenn man einmal schaut, wer sich artgerecht ernährt, der hat auch weniger Probleme mit Cholesterin. Und das, was wir bei den Naturbevölkerungen sehen an artgerechter Ernährung, das wird in der Mittelmeerkost tatsächlich noch relativ gut so auch gegessen.
Wie ist das mit Butter? Weil unsere Hörer sind da schon sehr zweifelnd und sagen, also die gute Butter, und früher haben wir so viel Butter gegessen, wir wollten, da war Cholesterin auch überhaupt kein Thema. Ja. Wieso soll das denn jetzt eigentlich von meinem Speise, alle erzählen mir nur noch von guten Speiseölen. Ja. Wie ist das mit der Butter? Müssen wir die dann streichen, oder?
Die Butter darf weiter gegessen werden, das ist kein Problem. Leider sind Milchfette und auch Butter so in Verruf geraten, völlig zu Unrecht, genau wie die Eier. Mhm. Und das ist eben genau das Problem, dass viele Menschen mit falschen Maßnahmen versuchen, ihr Cholesterin zu senken, und das klappt natürlich nicht. Ja. Und dann sagen sie, es geht so nicht.
Okay, Sie sagten gerade schon ganz kurz, Stichwort Eier. kommt auch immer wieder.
Ja, glaube ich.
Sie haben einiges schon widerlegt, ja, aber es kursiert trotzdem immer noch so diese Auffassung, bei Corona-Herzkrankheit, hoher Cholesteringehalt, müsse man auf den Genuss von Eiern verzichten. Stimmt das, will Wolfgang Mütze aus Kassel wissen, oder stimmt es nicht?
Also Herr Dahm schüttelt auch den Kopf. Nein, bitte nicht auf Eier verzichten. Im Gegenteil. Eier enthalten Eiweiß und machen richtig satt. Und wenn wir satt sind, dann essen wir eben keine Kohlenhydrate und erst recht keine Süßigkeiten und auch keine Backwaren. Wer satt ist, der greift nicht zum Falschen. Das ist ganz wichtig. Leider ist auch dieses Wissen bei vielen Hausärzten nicht ausreichend vertreten. Aber das ist kein Wunder, wenn man, wie viele Jahrzehnte haben wir das erzählt? Na, ja. 10, 20 Jahre, 30 Jahre und ganz plötzlich geht es andersrum. Das ist natürlich für die Menschen auch schwierig.
Also wir schildern hier ungern so Details und Einzelschicksale, aber ich würde jetzt doch ganz gerne eine Mail vorlesen von Andrea Fechner aus Bremen, weil das bestimmt einigen so geht wie ihr. Sie ist 53 Jahre jung, sie raucht, gibt sie zu, und sie kann es auch schlecht lassen. Sie wiegt ca. 60 Kilo, Blutdruck im normalen Bereich, aber der Cholesterinwert liegt mittlerweile bei 269, und bei Gesundheitschecks wurden schon diverse Ablagerungen in der Hauptaorta festgestellt. Jetzt fragt sie, muss ich mir Sorgen machen? Also die Hausärztin meinte, nee, sie bräuchte ja nichts machen, solange keine andere Erkrankung dazukommt. Wie sehen Sie das?
Ich möchte das nicht haben.
Ich auch nicht, ja.
Ganz sicher nicht. Natürlich muss sie sich Sorgen machen, und wenn sie meine Patientin wäre, würde ich ihr das auch so sagen. Weil es ist ja nicht die hochgradige Engstelle, die tödlich ist, sondern es sind Engstellen in den Gefäßen, wo die sind oft nur 20-30%, die melden sich gar nicht. Ich habe gar keine Beschwerden, ich brauche keine Herzschmerzen haben. Und die reißen ein unter einer Blutdruckspitze, zum Beispiel beim zünftigen Ehestreit oder beim Mobbing oder auch bei freudigen Ereignissen. Oder wenn ich sogar joggen gehe, wo ich denke, ich könnte durch Joggen mein Fehlverhalten durch das Rauchen sozusagen kompensieren. Da habe ich hohe Blutdruckwerte, und dann kann ich kann gar nicht vorhersagen, wann so ein Plaque einreißt. Und das sind eben die tödlichen Herzinfarkte, sind Engstellen, die sind nur 20%. Da habe ich gar keine Chance, die vorher festzustellen. Mhm. Es ist sogar im Gegenteil, die hochgradigen Engstellen, die melden sich vorher, und das nachgeschaltete Gewebe, was also sozusagen durchblutet werden soll, ist an diese Minderversorgung gewöhnt. Wenn dann so ein Gefäß, was vorher 95% oder 90% dicht war, ganz dicht geht, dann ist der Schaden gar nicht so groß, weil das Gewebe ist schon sozusagen daran gewöhnt, mit weniger auszukommen. Und es sind dann auch Umgehungskreisläufe, sogenannte Kollateralen, gewachsen. Das heißt also, viel wichtiger sind eben diese unterkritischen Engstellen.
Also können wir der Absenderin dieser Mail auch nur raten, sich dringend behandeln zu lassen.
Ja, ihre Prognose, so nennen wir das. Ich meine, bei Krebs, wenn man Krebs kriegt, dann wird ja immer so flapsig gesagt, wie lange habe ich noch, Herr Doktor? So kann man das auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sagen. Und ihre Lebenserwartung ist deutlich. Okay. Ist auch durch das Rauchen, auch das von Helmut Schmidt ist eingeschränkt gewesen. Der wäre wahrscheinlich 110 geworden, wenn er nicht geraucht hätte.
Zum zweiten Mal heute Helmut Schmidt als Beispiel.
Und die Zuhörerin wird ja älter, das wächst ja weiter zu.
Karin Herrmann aus Herdecke will auch wissen, ob sie sich Sorgen machen muss. Und zwar hat die Dame Ablagerungen an den Augen, Cholesterinablagerungen in den Augenwinkeln. Und sie möchte jetzt wissen, ob das nur ein kosmetisches Problem ist oder ein ernstzunehmender Indikator, dass es auch in anderen Arterien Ablagerungen gibt. Auch Kerstin Lüttke aus Estorf schreibt uns über solche Ablagerungen an beiden Augenlidern. Was ist das jetzt, das sehr speziell, oder erleben Sie das öfter?
Also ja, diese Veränderungen, diese Einlagerungen in der Haut, die sieht man. Die sollten unbedingt dazu veranlassen, den Cholesterinspiegel zu messen. Sie sind sozusagen ein äußeres Merkmal. Eins der, was ich vorhin sagte. Das, was ich vorhin sagte, das waren die seltenen Hautveränderungen. Dann muss man den Cholesterinspiegel messen. Aber dann hängt es einfach ab vom Cholesterinspiegel und vom sonstigen Risikostatus genetisch. genetisch, wie wir von Herrn Professor Dahm auch gehört haben. Und was sonst noch für Risikofaktoren bestehen, wie zum Beispiel Rauchen oder erhöhter Blutdruck, dann wird es eng, ja.
Okay. Vielen Dank. Vielen Dank, Silvia Ruckel, mit einer Auswahl der Mails, die wir bekommen haben, per Mail oder auch per Facebook. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Umfrage, die wir zu Beginn der Sendung gehört haben. Da war eine Dame, sie sagte, sie hätte zwar einen hohen LDL-Wert, sie hat halt aber auch einen hohen HDL-Wert. Und ihr Hausarzt sagt, es würde sich ausgleichen, sie müsse sich da keine Sorgen machen. Ist das tatsächlich so?
Nicht immer. Es ist bei den meisten Patienten ist es tatsächlich so, aber es gibt auch Atherosklerose, also ablagerungsfördernde HDLs. Das heißt also, man kann sich nicht zurücklehnen, man sollte sich genauestens untersuchen lassen, dass man nicht in diese Kategorie gehört. Ich würde mal schätzen, so in 80-90% kann man davon ausgehen, aber wenn jemand ein deutlich erhöhtes HDL-Cholesterin hat, ist das keine Garantie, dass man wirklich keine Atherosklerose bekommt, sondern im Gegenteil. Ich habe Patienten mit sehr hohen HDL-Werten, die aber aggressiv doch die Gefäßwand auch schädigen.
Jetzt haben wir eine Anruferin. Elisa Zimmermann ist das, die am Telefon ist. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend aus dem Rheinland. Hallo. Ja,
hallo, Sie haben eine Frage zu einem Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich das hier richtig lese.
Das ist richtig, genau. Ich hatte bei einer anderen Sendung im Mitteldeutschen Rundfunk bei Herrn Dr. Legutat diese Sendung gesehen, wo es auch um den zu hohen Cholesterinspiegel geht und um Patienten, die eben die Statine nicht gut vertragen. Dazu gehöre ich. Der dortige Arzt empfahl Armolipid, was ein Nahrungsergänzungsmittel ist, aus rotem Reismehl hergestellt oder so ähnlich.
Genau, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen.
Das habe ich nicht gehört.
Genau,
sorry.
Den fermentierten Reis. Professor Dahm kann das für Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen. Es ist eine Alternative, aber eben auch eine, auch mit Nebenwirkungen.
Ja, es ist quasi ein Statin, ein pflanzliches Statin, so wie eigentlich unsere oder die meisten Statine eigentlich ursprünglich waren das auch mal pflanzliche Stoffe, die aber weiterentwickelt wurden von der chemischen Industrie. Und dieses pflanzliche Movicol, das ist der Bestandteil, hat eigentlich genau die gleichen Wirkungen, aber leider auch genau die gleichen Nebenwirkungen. Aber das als Hinweis, wir sind alle sehr unterschiedlich. Es kann durchaus sein, dass Sie das eine Statin vertragen und dafür andere Statine aber sehr gut vertragen. Das ist unterschiedlich. Also zu schnell sollte man die Statine nicht in die Ecke werfen und sagen, ich vertrage die nicht, sondern man sollte das schon mit dem Hausarzt zusammen oder mit dem Facharzt genauestens austesten.
Wir haben ja jetzt bei dem Blick auf das Cholesterin sehr viel gesprochen über HDL und über LDL. Es gibt ja aber auch noch andere Werte, die auch von Bedeutung sind, die Triglyceride, zum Beispiel Professor Dahm. Wie wichtig sind die mittlerweile?
Ja, sicherlich nochmal spezielle Werte. Die Triglyceride sind eben Fette, die dann auch in der weiteren Verarbeitung des Körpers, zum Beispiel Triglyceride, die heute Triglyceride als Triglyceride bei mir gemessen werden, sind morgen LDLs. Das heißt also, die entwickeln sich dann auch weiter, werden also vom Körper weiter verändert. Die Triglyceride sind aber sehr, sehr sagen wir mal, von der Abnahmetechnik und von der Ernährung am Tag vor der Abnahme abhängig. Zum Beispiel, wenn ich am Vortag eine kohlenhydratreiche Mahlzeit, wie zum Beispiel Nudeln oder eine Pizza und dazu viel Alkohol getrunken habe und lasse mir am nächsten Tag nüchtern meine Triglyceride bestimmen, dann weiß ich jetzt schon, dass sie hoch sind. Das heißt also, die Triglyceridwerte, die sollten schon mit dem Hinweis, dass man also all das nicht macht und dann möglicherweise die auch erst um 10, 11 Uhr, also nicht nüchtern abnimmt, sollten dann so bestimmt werden, weil sonst wird man auf eine verkehrte Fährte geleitet.
Dr. Riedl, reicht es denn dann auch überhaupt, den Cholesterinwert einmalig zu bestimmen oder muss man auch mal einen Vergleichswert haben, vielleicht nochmal eine Woche später oder zwei Wochen später?
Den Cholesterinwert, den würde ich, das reicht eigentlich, wenn man den einmal bestimmt.
Wir hatten ja vorhin auch in der Umfrage einen Herrn, der sagte, ja, jetzt gerade Ostern, da habe ich wieder richtig gesündigt. Geht der Wert dann steil nach oben und fällt dann wieder ab?
Also wir erleben, dass schon drei Tage Festmahlzeiten eine zunehmende Verfettung von Organen bewirkt und auch die Blutfettwerte mit beeinflusst, sowohl die Cholesterinwerte als auch die Triglyceride. Genauso umgekehrt, nach einer Fastenperiode gehen die Triglyceride ganz stark nach unten. Ich würde es nicht mal so, viele Menschen versuchen sich so ein bisschen selbst zu belügen, sagen, also nach Weihnachten gehe ich da lieber nicht zur Blutentnahme, da warte ich, bis es besser wird. Ja, ich will doch wissen, in welche Höhen geht denn das? Und dann nach einer Ernährungsmaßnahme, dann lohnt es sich, das nochmal zu kontrollieren. Und vielleicht noch als zusätzlicher Tipp, wer erhöhte Triglyceridwerte hat, der steht auch im Verdacht, dass er eventuell einen Diabetes entwickeln könnte, weil bei solchen Kohlenhydrat-Stoffwechselstörungen wie bei Diabetes, da gehen die Triglyceride auch nach oben und sind häufig ein früher Marker.
Beobachten Sie eigentlich, und die Frage geht an Sie beide, in Ihrer täglichen Praxis, dass die Patientinnen und Patienten immer jünger werden?
Vor zwei Wochen kam ein achtjähriger Berliner zu mir mit der Diagnose Bluthochdruck und der hatte auch einen Opa gehabt, der also auch noch vor 60 verstorben ist und die Familie war in Aufruhr. Und beim Durchblättern der Unterlagen fiel dann auf, dass er eigentlich auch noch einen Diabetes hat. Also Diabetes in der Grundschule, erhöhte Blutfette, 3% Hypertoniker in den Grundschulen. Genau das, was früher die Oma als Erkrankung kriegte im Alter, das hat man jetzt schon in der Grundschule und das ist Grund für Alarm.
Professor Dahm nickt auch.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich habe einen Kollegen, Kinderarzt, Kinderkardiologe, der sich genau mit dieser Problematik sehr intensiv befasst. Auch die Bewegungsarmut, dann kommen elektronische Medien, dann die immer kleiner werdende Aktionsradius. Die Eltern bringen einen bis in die Schule quasi und holen einen auch wieder ab. Helikoptereltern etc. etc. Das sind alles Dinge, die die Kinderärzte schon früh beschäftigen. Ich habe eine Zeit lang Gefäße mir auch für ihn angeguckt, auch bei den Jungen mit Hochdruck, bei Achtjährigen, Neunjährigen und konnte da die ersten Gefäßveränderungen schon in dem Alter nachweisen.
Letzte Anruferin für heute Abend ist Margot Lüttgen, die aus Dortmund uns angerufen hat. Guten Abend, Frau Lüttgen.
Guten Abend.
Ihre Frage.
Ich habe seit 30 Jahren, ich bin jetzt fast 64 Jahre alt, erhöhte Cholesterinwerte. Mein LDL liegt bei 202, mein HDL bei 105 und mein Cholesterin liegt so zwischen 301 und 450. Bin normalgewichtig, Sportlerin, Hochleistungssportlerin, nehme jetzt auch die Tabletten ein und es bewirkt sich leider nichts.
Professor Dahm, Sie haben da schon aufmerksam verfolgt?
Ja, ich sicherlich sind das schon beeindruckende Werte, aber wenn das HDL, was bei Ihnen ja auch sehr hoch ist, auch wirklich dann auch aktiv ist in der Verhinderung von Aderverkalkung. Und wenn ich würde schon genauer bei Ihnen hingucken, ich würde Ultraschall machen, ich würde mir die Gefäßwand angucken und wenn sich da nichts zeigen würde, wenn Sie also gemäß Ihrer, möchte ich mal sagen, vermehrt Bewegung, Hochleistungssportlerin sprachen Sie von, dann würde ich auch nicht unbedingt ein Cholesterin geben. Cholesterinsenker geben. So, wenn sich aber da Ablagerungen zeigen würden, dann würde ich schon, dann wie ich auch eingangs schon gesagt habe, das ist so, der, so sozusagen das Eingangssignal, dann zumindest niedrig dosiert einen Cholesterinsenker zu geben.
Das sehe ich genauso, ja, genau.
Dr. Riedl, wir haben ja hier vor zwei Monaten schon mal zusammengesessen in der Redezeitvisite, haben damals über gesunde Ernährung gesprochen, über Fastenkuren, über Diäten. Damals haben sehr viele Hörerinnen und Hörer angerufen und haben nach dem im Moment sehr populären Intervallfasten gefragt. Ist das auch ein Mittel, um den Cholesterinwert zu senken?
Unbedingt ja. Gesunde Ernährung, angepasste Ernährung hat auch etwas damit zu tun, wie wir essen und ob wir Essenspausen einhalten. Essenspausen braucht unser Stoffwechsel, damit der Stoffwechsel zur Ruhe kommt, dass der Insulin absinken kann und der Blutzucker absinkt. Das alles hilft auch mit, das Gewicht zu regulieren und damit auch die Cholesterinwerte und insgesamt das Risiko zu senken. Aber Essen bedeutet Stress für unseren Organismus und den müssen wir ein bisschen klein halten.
Aber es melden sich da ja auch Kritiker durchaus zu Wort und sagen, der Stoffwechsel brauche eher regelmäßig Nahrung und Intervallfasten sei bislang nur eher an Tieren getestet und die Ergebnisse seien nicht so einfach auf den Menschen übertragbar.
Das stimmt so nicht. Wir haben gute Ergebnisse von der Entzündung, Linderung beispielsweise durch Intervallfasten. Wir haben gute Effekte auch bei der Rezidivneigung von Brustkrebs.
Also und Rückfall.
Die Rückfallwahrscheinlichkeit für Frauen mit Brustkrebs wird verringert und wir haben auch eine geringere Diabetesrate. Und wer das mal selber ausprobiert hat, der wird das auch merken.
Und Professor Dahm nickt auch zustimmend.
Ja, ich würde auch meinem Kollegen, er hat schon mal das Wort artgerecht, artgerechte Lebensweise. Artgerecht wäre, wenn wir auf dem letzten Evolutionsstand, wo wir mehr oder weniger stehen geblieben sind, wie vor 10.000 Jahren leben würden. Und da wäre eben auch mal der Höhleneingang verschneit. Und dann muss man mit dem auskommen, was man sozusagen hat. Und deswegen solche Fastenzeiten setzt den Stoffwechsel runter, regt die Fettverbrennung an und die Insulinresistenz wird durchbrochen. Das ist wirklich ein gutes Konzept.
Wir brauchen das sozusagen.
Ja. Kennen Sie beide eigentlich Ihren Cholesterinspiegel?
Ja.
Zufällig.
Zufällig. Ja. Es ist ja wie bei vielen Themen, gesunde Lebensweise und Bewegung sind schon die halbe Miete, auch bei einem zu hohen Cholesterinspiegel. Und wenn das nicht reicht, dann gibt es wirksame, verträgliche Medikamente. Das war die Redezeit-Visite für heute. Toll, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie angerufen haben, dass Sie uns Mails geschickt haben. Ich hoffe, wir konnten viele Ihrer Fragen zu diesem Thema beantworten. Ganz herzlichen Dank meinen beiden Gästen, Professor Johannes Dahm aus Göttingen vom Herz- und Gefäßzentrum und Dr. Matthias Riedel, Ernährungsmediziner, NDR Ernährungsdoc hier aus Hamburg. Noch der Hinweis auf die Redezeit morgen. Ungarn wählt rechtsnational. Was heißt das für Europa? Da können Sie auch morgen wieder mitmachen, hier anrufen im Studio oder auch im Internet ndr.de/redezeit. Mein Name ist Andreas Sperling. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.